Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In München hat heute der Prozess im Fall Brunner begonnen. Der Geschäftsmann Dominik Brunner war im vergangenen September an der S-Bahn-Station München-Solln von zwei Jugendlichen erschlagen worden. Sie hatten zuvor einige Schüler angegriffen, denen Brunner zu Hilfe geeilt war. Die jungen Männer sind wegen Mordes angeklagt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über Zivilcourage ausgelöst.
Zwei Angeklagte, die so schmächtig wirken, dass man ihnen die Tat gar nicht zutrauen möchte. Kann es wirklich sein, so fragen sich viele Prozessbeobachter, dass der heute 19-jährige Markus S. und der ein Jahr jüngere Sebastian L. einen Menschen innerhalb von nur einer Minute zu Tode geprügelt haben? Die Betroffenheit in München war groß, als Dominik Brunner, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage schreibt, ermordet wurde. Aus Rache, weil der 50 Jahre alte Geschäftsmann Zivilcourage gezeigt und vier Schüler vor einem Erpressungsversuch der Angeklagten geschützt habe. Beide entschuldigten sich heute. Ich bitte um Verzeihung, sagt S., auch wenn er wisse, dass ihm nicht verziehen werden könne. Zugleich aber betont sein Verteidiger, die Tat sei kein Mord.
Man wollte und hat den Herrn Brunner nicht geschlagen aus Wut oder Rache über dessen Eingreifen, sondern aufgrund möglicherweise eines ersten Schlages des Herrn Brunner.
Dass Brunner als erster zugeschlagen hat, ist für die Staatsanwaltschaft nicht entscheidend.
Die beiden Angeklagten sind, so gehen wir in der Anklage davon aus, auf Herrn Brunner losgegangen. Und dann kommt es nicht darauf an, wer zuerst trifft. Er durfte sich zu diesem Zeitpunkt verteidigen, weil er der Angegriffene war.
Da ein Beschuldigter zum Tatzeitpunkt erst 17 war, führt die Jugendstrafkammer den Prozess. Sie wird vor allem entscheiden müssen, ob die beiden, die durch verschiedene kleinere Delikte bereits polizeibekannt waren, einen Mord begangen haben oder doch nur ein Tötungsdelikt mit geringerer Schuld. Das Gericht will dazu 53 Zeugen und vier Sachverständige hören.
Die Koalition stößt mit neuen Überlegungen in der Atompolitik auf massiven Widerstand der Opposition. Konkret geht es um den Vorstoß eines Instituts, verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken nicht mehr zuzuteilen, sondern an Stromkonzerne zu versteigern. Vorbild für das Modell ist die Auktion der UMTS-Lizenzen für den Mobilfunk. Umweltminister Röttgen sprach von einem interessanten Vorschlag, die SPD von russischem Roulette.
Atomlaufzeiten versteigern. Vor 3 Monaten schon hatten Wissenschaftler des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung den Vorschlag gemacht. Jetzt ist er im politischen Berlin angekommen.
Ich halte diese Idee der Versteigerung für sehr charmante, weil es eben in der Vergangenheit gut funktioniert hat und weil es vermutlich zum marktfähigsten Preis führen wird und damit auch zu den wenigsten Diskussionen, was politisch festgesetzt ist.
Das Versteigern von Laufzeiten der Atomkraftwerke ist schlichtweg russisches Roulette. Hier wird mit der Sicherheit der Menschen im Lande gespielt. Das ist unverantwortlich.
Vor 10 Jahren waren Mobilfunklizenzen versteigert worden. Sie hatten Einnahmen von 50 Milliarden Euro in die Bundeskasse gespült. Dieses Modell tauge nicht für Laufzeitversteigerung, kontern die Kritiker, selbst wenn die Nachrüstung alter Atommeiler zur Voraussetzung gemacht würde.
Wir werden sehen, dass die Sicherheit unter diesem Vorschlag leidet, weil natürlich dann auch der Bund ein Interesse daran hat, möglichst wenig Nachrüstungsforderungen zu stellen. Denn je weniger die Betreiber in ihre Nachrüstung stecken müssen, umso mehr würde bei einer Auktionierung der Bundeshaushalt davon profitieren.
Brennelementsteuer oder Laufzeitversteigerung, Staatseinnahmen und Sicherheit. Seriös diskutieren lässt sich der Vorschlag erst, wenn der Bund im Herbst sein Energiekonzept vorlegt. Der Bundesumweltminister mochte nicht vor die Kamera, aber er findet den Vorschlag interessant und will ernsthaft prüfen. Das ist auch ein Angebot an den FDP-Wirtschaftsminister, mit dem muss Norbert Röttgen sich nämlich irgendwann einigen in Sachen Laufzeitverlängerung.
Polen und Deutschland wollen enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten die Staatsoberhäupter beider Länder, der neu gewählte Präsident Komorowski und Bundespräsident Wulff. Bei seinem Besuch in Warschau erklärte Wulff, die Deutschen hätten dem polnischen Volk und der Gewerkschaft Solidarność die deutsche Einheit zu verdanken. Zugleich habe Deutschland wegen der Nazi-Verbrechen eine fortdauernde, besondere Verantwortung.
Antrittsbesuch des Bundespräsidenten Christian Wulff traf im Palais Belvedere in Warschau den vor 9 Tagen gewählten polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski, der sein Amt erst im August nach der Vereidigung antreten wird. Ein vertrauliches 45-Minuten-Gespräch hinter verschlossenen Türen sollte vor allem der weiteren Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen dienen. Die sind zwar gut, sagt der Bundespräsident, aber sie können jetzt noch besser werden.
In der Bevölkerung ist das Verhältnis tatsächlich sehr gut geworden. Auf der politischen Ebene hat es auch hier und da Dissonanzen gegeben. Und die sind jetzt nicht zu erwarten, angesichts der politischen Führung, sowohl in Polen als auch in Deutschland, weil wir sehr, sehr gut über die Jahre miteinander harmonisieren und auch uns menschlich verstehen.
Dem konnte der polnische Präsident nur zustimmen und er denkt schon an den Gegenbesuch. Wenn ich vereidigt bin, werde ich im August erst in die europäische Hauptstadt Brüssel fliegen und dann, um das Weimarer Dreieck zu stärken, geht es sehr schnell nach Paris und Berlin. Für den deutschen Bundespräsidenten blieb nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Premierminister Donald Tusk noch Zeit für den Spaziergang durch die Warschauer Altstadt, ein sehr persönlich geprägter Besuch beim östlichen Nachbarn.
Das Verhältnis sollte noch besser werden, also hing Polen an den Lippen des Bundespräsidenten bei der live übertragenen Pressekonferenz. Und er sagte das, was von ihm erwartet wurde. Deutschland hat eine besondere Verantwortung wegen der Kriegsverbrechen. Es ist ein innerer Auftrag. Beifall von allen Seiten. Alle sprechen von einem gelungenen Einstand.
Die EU will den Rettungsfonds für wackelnde Euro-Staaten notfalls auch für finanzschwache Banken öffnen. Das signalisierte Währungskommissar Rehn in Brüssel gut eine Woche vor Veröffentlichung der Ergebnisse des sogenannten Stresstests für Banken. Zunächst müssten die Institute aber versuchen, sich selbst Kapital zu besorgen. Gelinge dies nicht und könne auch der Staat nicht einspringen, könne das EU-Land den Rettungsschirm anzapfen. In der EU werden derzeit 91 Banken auf ihre Krisenfestigkeit überprüft. Auch das Thema gentechnisch veränderte Pflanzen stand heute in Brüssel auf der Tagesordnung. Die EU-Kommission will die Entscheidung über den Anbau etwa von Genmais künftig den Mitgliedsländern selbst überlassen, auch wenn diese Genpflanzen in der EU zugelassen sind. Mit der Richtlinie will die Kommission einen jahrelangen Streit beenden, weil es immer wieder zu Blockaden im Agrarministerrat kam.
Rauslassen oder einsperren. Weil viele Länder in Europa Gentechnik kritisch sehen, kamen manipulierte Pflanzen in der EU meist nicht hinaus aus dem Gentechnik-Arbeitsbereich. Anders als im Rest der Welt sind auf Europas Äckern nur 2 Pflanzen erlaubt, eine Maissorte und die Genkartoffel Amflora. Doch er will das nun ändern, EU-Gesundheitskommissar Dalli. Neue Sorten sollen europaweit zügig zugelassen werden. Die Mitgliedsländer könnten dann ja zu Hause den Anbau verbieten. Wir müssen uns den Realitäten der heutigen Welt stellen. Europa kann nicht tatenlos bleiben. Wir müssen den Weg freimachen für verantwortungsvolle Innovation. Doch Kritiker sehen in den Brüsseler Plänen eher den Versuch der Gentechnik, künftig mehr Platz auf Europas Äckern zu verschaffen. Länder wie Spanien, die Niederlande oder Tschechien warten nur darauf, neue Gensorten in den Boden zu bringen. Umweltorganisationen sehen die Gefahr von Verunreinigung. So könnten sich in Produktionsanlagen beispielsweise Genmais und normaler Mais mischen. Wirklich abschotten könne sich dann kein Land mehr von Gentechnik.
Denn gentechnische Pflanzen können grenzüberschreitend Felder verunreinigen. Allein in Deutschland haben wir 9 Nachbarstaaten. Selbst ein Verbot in der Bundesrepublik würde nicht dazu führen, dass unsere Felder sicher vor gefährlichen gentechnisch veränderten Pflanzen sind.
Doch solche Bedenken lässt die EU-Kommission nicht gelten. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Gentechnik in Europa zu fördern, auch wenn sie damit einen Flickenteppich verursacht. Jeder soll machen, wie er will. Ungewohnte Töne von einer Behörde, die sonst immer auf einheitliche Regeln pocht.
Trotz massiver Proteste hat die französische Regierung eine umstrittene Rentenreform beschlossen. Das Renteneintrittsalter soll von 60 auf 62 Jahre steigen. Das Projekt gilt als eines der wichtigsten von Präsident Sarkozy. Sein Arbeitsminister Wörth soll die Verabschiedung im Parlament vorbereiten. Er steht unter Druck, weil er illegale Parteispenden von der L'Oréal-Erbin Bettencourt angenommen haben soll.
Als die Minister heute Morgen die Kabinettssitzung bei Präsident Sarkozy verließen, war klar, die umstrittene Rentenreform soll durchgesetzt werden, auch wenn die Regierung durch die Spendenaffäre enorm unter Druck geraten ist. Gestern Abend hatte der Präsident im französischen Fernsehen die Vorwürfe, illegale Parteispenden erhalten zu haben, als Verleumdungskampagne bezeichnet. Wenn Sie Reformen durchsetzen wollen, dann stören Sie einige, weil sie etwas Bestehendes verändern. Und die Reaktion darauf ist dann oft die Verleumdung. Arbeitsminister Eric Woerth, der beschuldigt wird, rechtswidrig 150.000 Euro für die Regierungspartei UMP von der Milliardärin Liliane Bettencourt angenommen zu haben, kündigte heute den Rückzug von seinem Amt als Schatzmeister der UMP an. Doch Woerth bleibt Minister und beteuert seine Unschuld. Die Opposition hat daran erhebliche Zweifel. Seit mehreren Wochen zieht es die Regierung vor, ihre Gegner zu beschimpfen und zu diffamieren, anstatt auf die einfachen und klaren Fragen zu antworten, die wir in dieser Angelegenheit stellen. Unterdessen probten die Gewerkschaften heute schon mal für die nächsten Protestaktionen gegen die Rentenreform, die Eric Woerth nach der Sommerpause ins Parlament bringen soll.
Sein wichtigster Minister bleibt im Amt, die Rentenreform ist auf dem Weg. Dennoch dürfte Nicolas Sarkozy keine entspannten Ferien haben. Denn sollten neue Enthüllungen in der Spendenaffäre kommen, würde es für ihn noch schwieriger, sein bislang größtes Reformprojekt unbeschadet durchs Parlament zu bringen.
Kuba hat, wie zugesagt, politische Gefangene aus der Haft entlassen. 7 Oppositionelle reisten heute nach Spanien aus und trafen in Madrid ein. Das Exil sei eine Fortsetzung des Kampfes, sagte einer von ihnen. Die kubanische Regierung hatte vor einer Woche die Freilassung von 52 Dissidenten angekündigt. Die katholische Kirche und die spanische Regierung hatten in dem Fall vermittelt.
Das glückliche Ende nach 7 Jahren Haft. Heute präsentierten sich in Madrid die kubanischen Dissidenten, die mit ihren Angehörigen nach Spanien ausgeflogen worden sind. Kubas Regierung versucht, sich mit ihrer Ausweisung von einer politischen Last zu befreien. Politischer Wandel beginnt für mich mit der Freiheit, sagte heute der Dissident Lester González, und zwar der Freiheit für alle Kubaner. Gestern Abend trat Fidel Castro nach 3 Jahren erstmals wieder im Fernsehen auf. Der schwerkranke Revolutionsführer zeigte sich bei seinem einstündigen Auftritt in stabiler Verfassung. Auf die Freilassung der Dissidenten ging er aber mit keiner Silbe ein. Insgesamt 52 politische Gefangene sollen in den nächsten Monaten freikommen. Ihre Inhaftierung hatte gerade die EU schwer kritisiert. In Kuba selbst nehmen die Menschen diese Vorgänge kaum wahr. Sie sind mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt. Ein Gang über die Märkte Havannas offenbart die katastrophale Mangelwirtschaft. Bei Dreharbeiten haben uns Kubaner erzählt, dass sie manchmal nur eine Mahlzeit am Tag haben. Sehen Sie, es gibt hier rein gar nichts, sagt diese Marktfrau, und das ist jeden Tag so. Viele Kubaner hoffen deshalb weiter auf wirkliche, grundlegende Reformen.
Die italienische Polizei hat der kalabrischen Mafia einen schweren Schlag versetzt. Bei landesweiten Razzien gegen die 'Ndrangheta wurden mehr als 300 Personen festgenommen und Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt. Den Verdächtigen werden Mord, Erpressung, Waffen- und Drogenhandel und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Bei der Tour de France hat der Luxemburger Andy Schleck die Gesamtführung übernommen. Den Etappensieg holte sich der Franzose Sandy Cazard. Die letzte schwere Alpenetappe führte von Morzine über 204 Kilometer mit 4 großen Anstiegen nach Saint-Jean-de-Maurienne. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 14. Juli.
Auf der Vorderseite eines Atlantiktiefs fließt morgen heiße Luft aus Südeuropa zu uns. Dazu gibt's viel Sonnenschein. Die Temperaturen, aber auch das Gewitterrisiko steigen wieder. In der Nacht zum Donnerstag muss von Westen erneut mit lokalen Unwettern gerechnet werden. Heute Nacht klingen letzte Schauer und Gewitter ab, dann ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Am Tag scheint verbreitet die Sonne, hier und da ein paar Quellwolken. Über den Bergen können sich einzelne Hitzegewitter entwickeln. Im Laufe des Nachmittags und Abends breiten sich von Westen Schauer und Gewitter aus, die örtlich Unwetterpotenzial haben. Schwacher bis mäßiger an der See auch frischer Wind aus Süd bis Südost. Bei Gewittern sind schwere Sturm- oder orkanartige Böen möglich. 13 Grad heute Nacht im hohen Norden und bis 20 Grad am Main. Dort morgen bis 36 Grad an der See, nicht so brütend heiße 27 bis 29 Grad. Am Donnerstag verlagern sich die teilweise heftigen Gewitter nach Osten. Richtung Westen wird es wieder freundlicher und nicht mehr so heiß. In der Osthälfte hält sich die Hitze und vor allem dort kann es in den folgenden Tagen zum Teil heftig gewittern.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Prozessauftakt, wie der Fall Dominik Brunner München verändert hat, und Baudesaster, wie ein Tunnel Teile von Prag zu verschlingen droht.